SR Info. Bilanz am Mittag.
Eine Einigung bei zwei Streitpunkten in der Ampel ist gleich unser Start in die Sendung. In der sprechen wir dann über das Gesetz gegen sogenannte Gehsteigbelästigung, das heute im Bundestag debattiert wird, und über die Lage bei der AfD in Saarbrücken, denn die darf nicht bei der Stadtratswahl antreten. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Es ist ja selten einfach und schon deshalb bemerkenswert. Die Ampelparteien haben bei zwei Streitpunkten innerhalb der Koalition einen Kompromiss erzielt. Dabei geht es um die Verlängerung der bestehenden Mietpreisbremse und die geplante Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Aus Berlin, Dietrich Karl-Meurer.
Noch sind wohl nicht alle Details geklärt, aber dass es eine grundsätzliche Einigung gibt, wird aus den Reihen der Ampelparteien bestätigt. Demnach soll die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten bis zum Jahr 2029 verlängert werden. Das war den Sozialdemokraten wichtig. Die Regel bewirkt, dass bei Abschluss eines Mietvertrags die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ursprünglich wäre die seit 9 Jahren geltende Mietpreisbremse schon Ende nächsten Jahres ausgelaufen. Eine Annäherung gibt es offenbar auch im jahrelangen Streit darüber, unter welchen Bedingungen Kommunikationsdaten gespeichert und von Ermittlungsbehörden verwendet werden dürfen. Grüne und Liberale sprechen von einer Einigung auf das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Es bedeutet, dass zum Beispiel IP-Adressen oder Telefonnummern nur dann eingefroren, also gespeichert werden dürfen, wenn gerichtlich darüber entschieden wurde. Und auch nur dann, wenn Verdacht auf eine schwere Straftat besteht, etwa Mord oder Totschlag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte stets darauf gedrungen, dass zum Beispiel Daten auch ohne konkreten Anlass quasi auf Vorrat erhoben werden können.
In einer knappen Stunde soll es offiziell werden, wer den insolventen Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof nun übernimmt. Ob es dann auch Klarheit darüber gibt, wie viele der derzeit 92 Filialen erhalten bleiben und vor allem welche, das wird man sehen. Den Beschäftigten wäre es zu wünschen. Aber die leben nun ja seit vielen Jahren in einer erheblichen Unsicherheit, denn eine Insolvenz jagt die nächste bei ihrem Arbeitgeber und auch die Investoren geben sich die Klinke in die Hand. Erwartet wird jedenfalls mit großer Sicherheit, dass gleich ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz Galeria übernehmen will. NRDC gehört dem Unternehmer Richard Baker. Und den stellt uns Charlotte Voss schon mal vor.
Mit Richard Baker, der von sich selbst gerne als Dealmaker spricht, steigt kein Unbekannter bei Galeria Karstadt Kaufhof ein. Der heute 58-Jährige hatte zumindest bei Galeria Kaufhof schon mal das Sagen. Mit seiner kanadischen Hudson's Bay Company, und zwar von 2015 bis zum Verkauf an die Signa-Gruppe 2018. Dieses Kapitel seines Unternehmertums streift Baker in einem Internetvideo im Dezember 2022.
We do things no one else.
Wir tun Dinge, die sonst niemand auf der Welt tut, sei es, dass wir nach Deutschland gegangen sind, um die größte Kaufhauskette dort zu kaufen, sei es, dass wir Saks Fifth Avenue gekauft haben. Wir haben bei HBC einen sehr abenteuerlustigen Unternehmergeist, der sich aus unserer mehr als 352-jährigen Geschichte ergibt. Doch sein Kaufhof-Abenteuer ging nicht auf. Trotz neuer Warenpräsentation und moderneren Sortiments kamen nicht genug Kunden. Das Geschäftsjahr 2017-2018 endete für Galeria Kaufhof mit einem Verlust im niedrigeren dreistelligen Millionenbereich. Auch weil HBC einigen Filialen massive Mieterhöhungen für die eigenen Immobilien verpasst hatte. Was folgte, waren der komplette Verkauf an den Österreicher Rene Benko im Zuge einer Fusion mit Karstadt und dann die Insolvenz, in deren Folge Richard Baker jetzt zurückkehrt.
I'm a pleaser. I like to make people happy.
Er sei ein Genießer, meint der in Greenwich, Connecticut geborene Geschäftsmann, der gerne kocht und bereits als Teenager einen Catering-Service aufgebaut und unternehmerisches Talent bewiesen hat. Ich war kein großer Sportler oder so, Fußballtraining hat mich nicht interessiert, ich war auch kein guter Schüler. Aber ich war gut darin, Leute zusammenzubringen, ich war gut darin, Ideen umzusetzen und ich war gut darin, Geld zu machen.
and I was good at turning a dollar.
Baker hat an der renommierten Cornell-Universität Hotellerie studiert und ist anschließend in die Immobilienfirma NRDC seines Vaters eingestiegen, deren Hauptsitz in New York ist. Jahrzehntelang betrieben sie Einkaufszentren, erkannten dann aber im Geschäft mit Luxuskaufhäusern ihre Chance. 2006 kaufte Baker Lord & Taylor, wenig später die kanadische HBC. 2013 zahlte die Muttergesellschaft dann 2,4 Milliarden US-Dollar für die bekannte amerikanische Kaufhauskette Saks Fifth Avenue. Seit 2018 fokussiert sich HBC auf die Kernmarken Saks und Hudson's Bay. Wohin die Reise gehen könnte, ist in Los Angeles im noblen Beverly Hills zu erleben. Die bisherige große Saks Fifth Avenue-Filiale steht leer. Wir sind umgezogen. Es gibt nun ein wunderschönes Geschäft nur für Männer und ein wunderschönes Geschäft nur für Frauen. In das ehemalige Kaufhaus und die Parkplätze wollen wir viel Geld investieren. Es sollen Wohnungen, Büros, Restaurants entstehen. Wir arbeiten mit der Gemeinde zusammen und freuen uns darauf. Wie viele andere Unternehmer engagiert sich auch Richard Baker gesellschaftlich. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa unterstützt er verschiedene US-Initiativen für psychische Gesundheit. Das ist etwas, das jede Familie betrifft, sei es ein Kind mit psychischen Problemen, ein Cousin oder ein Elternteil. Und wir versuchen, unserer Gemeinschaft zu helfen, damit besser umzugehen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, aber wir glauben, dass wir noch viel mehr tun können.
But we think there's a lot more we can do ahead of us.
Charlotte Voss hat berichtet. Abtreibung ist in Deutschland strafbar. Sie bleibt jedoch straffrei, wenn sie in den ersten 12 Wochen vorgenommen wird. Zudem muss die schwangere Frau sich zuvor beraten lassen. Zwischen Beratung und Abbruch müssen mindestens 3 Tage liegen. Das sind die juristischen Fakten, Stand jetzt. Denn ob an der grundsätzlichen Strafbarkeit in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft gerüttelt wird, das wird derzeit diskutiert. Das sind die Emotionen gerade wieder hochgekocht und das tun sie womöglich auch heute Nachmittag im Bundestag. Dann geht es aber vor allem um einen anderen Aspekt des Themas, um die sogenannte Gehsteigbelästigung durch Abtreibungsgegner. Markus Sambale klärt uns auf.
Es geht um Protestaktionen, die Abtreibungsgegner vor Schwangerschaftsberatungsstellen organisieren oder vor Arztpraxen und Krankenhäusern, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dort stehen die Protestierenden nicht nur mit Plakaten, sondern sprechen die Schwangeren oft direkt an, zeigen ihnen verstörende Bilder, beschimpfen sie. Viele Frauen, die sich ohnehin in einer schwierigen Lage befinden, fühlen sich gedemütigt und unter Druck gesetzt. Pro Familia spricht von regelrechten Spießrutenläufen. Das kann auch die Beschäftigten der Beratungsstellen und Praxen betreffen. Wie im Koalitionsvertrag der Ampel verabredet, hat Familienministerin Lisa Paus einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Danach dürfen Frauen künftig in einem Bereich von 100 Metern vor den Einrichtungen nicht mehr gegen ihren Willen angesprochen oder bedrängt werden. Es drohen Geldbußen. Familienministerin Paus spricht von einem wichtigen Schritt, Schwangere wirksamer vor Belästigungen zu schützen. Kritiker finden dagegen, dass so ein Gesetz die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu stark einschränkt.
Soweit Markus Sambale. Wenn der Bundestag heute Nachmittag den Gesetzentwurf zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes in erster Lesung diskutiert, dann wird für die SPD Josephine Ortleb sprechen. Die Saarbrücker Bundestagsabgeordnete ist Berichterstatterin ihrer Partei für dieses Thema. Frau Ortleb, diese Protestaktionen vor Beratungsstellen, sind die wirklich so ein großes Problem in Deutschland, dass es eine gesetzliche Regelung braucht, die sie verbietet?
Also wir erleben, dass diese radikalen Abtreibungsgegner immer stärker zu solchen Demonstrationsformen, wie Sie es nennen, greifen. Aber ich finde, wir müssen jede einzelne Frau schützen. Und es kann ja nicht sein, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man in so einer Konfliktsituation ist, man ist ungewollt schwanger, dass man dann vor einer Beratungsstelle angeschrien wird, bepöbelt wird, dass da Menschen stehen, die einen mit Kunstblut beschmieren, einem unrealistisch große Plastikpfoten schenken. Das sind Situationen, die können wir nicht hinnehmen und das ist auch keine Meinungsäußerung oder keine politische Botschaft, sondern das ist Belästigung von schwangeren Frauen.
Nun haben Sie natürlich die schwangeren Frauen angesprochen, die da zur Beratung gehen wollen. Was ist denn mit dem Personal? In den USA gibt es da ja auch offene Drohungen und viele Praxen führen keine Abbrüche mehr durch mittlerweile, weil sie sich das nicht mehr antun wollen mit diesen Bedrohungen. Ist das bei uns eigentlich auch ein Problem und werden die Beschäftigten auch geschützt?
Ja, wir beschützen auch die Beschäftigten und gerade, ich bin ja auch Pro Familia Landesvorsitzende im Saarland und da erlebe ich auch täglich, was das für die Beschäftigten und die Mitarbeitenden dort bedeutet, dass für die natürlich auch eine ziemlich starke Zumutung. Und das sind Mitarbeitende, die wirklich in heiklen Lebenslagen Menschen professionell beraten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, um Frauen ihr Recht auf reproduktive Selbstbestimmung zu gewährleisten. Und die verdienen ein sicheres Arbeitsumfeld und natürlich auch unsere Wertschätzung.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, es gibt ja aber auch noch eine andere Seite dieser Debatte und man muss die Meinungen der Abtreibungsgegner ja nicht teilen, aber die haben ja in einem freien Land jedes Recht zu protestieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Wird das denen jetzt nicht in wesentlichen Teilen verwehrt?
Wir verbieten ja nicht Demonstrationen an sich zu diesem Thema, sondern wir schaffen Bannmeilen rund um Versorgungseinrichtungen, also ich sag mal Beratungsstellen und alle Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, um den Schutz der Frauen und der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Demonstrationen sind weiterhin möglich und sind natürlich auch ein hohes Gut in Deutschland.
Wenn da jetzt aber bei so einer Demonstration niemand angegangen wird, die Leute stehen einfach da, halten von mir aus Plakate hoch, die auch durchaus eben darauf abzielen, Schwangeren Schuldgefühle zu machen. Das mag man als provokant, als verstörend empfinden, aber laufen sie nicht Gefahr, am Ende vor dem Verfassungsgericht zu landen mit diesem Gesetz und vielleicht auch zu verlieren?
Also es ist ja so, dass es in Deutschland, dass man nur 12 Wochen Zeit hat, straffrei einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und dass man eine Beratungspflicht hat als schwangere Frau, die in so einer Situation ist. Und diese zwei Dinge sind für mich ziemlich klar, dass wir die Frauen, dass die Frauen gar nicht diesen Belästigungen entgehen können. Sie können ja nicht einfach die Straßenseite wechseln oder ihren Blick abwenden, sondern sie müssen in die Beratungsstelle gehen. Und deswegen haben wir ihnen gesetzlich auch zu gewährleisten, dass sie das ungehindert tun können und frei von Belästigungen. Und was wir bei diesen Demonstrationen aber auch immer wieder erleben, ist auch strafrechtlich, heute schon strafrechtlich relevantes Verhalten durch Vergleiche zu NS-Zeit, durch Volksverhetzung. Da werden immer wieder Leute auch für bestraft, dass sie auf diesen Demos dieser radikalen, ich sage Frauenhasser, auch schon heute total grenzüberschreitend unterwegs sind. Und das müssen wir unbedingt zum Schutz der Frauen eindämmen.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie kennen sich bei der Situation im Saarland und hier in Saarbrücken sehr gut aus durch Ihre Funktion bei Pro Familia. Hier in Saarbrücken gibt es ja Wochenends manchmal Protestaktionen, etwa diesen alljährlichen Marsch für das Leben oder auch Treffen, wo Menschen beten. Da ist die Beratungsstelle ja aber geschlossen, Wochenends. Darf dann weiter protestiert werden?
Also wie gesagt, wir verbieten ja nicht grundsätzlich Demonstrationen. Es wird auch weiterhin möglich sein, Demonstrationen durchzuführen. Uns geht es um den Schutz der Frauen, die zu einer Beratungsstelle müssen. Und für mich muss dieser Zugang zu Beratungsstellen, zu medizinischen Versorgungsstellen auch immer gewährleistet sein, auch am Wochenende in Notfallsituationen. Wir befinden uns ja jetzt in der ersten Lesung dieses Gesetzes und genau die Frage muss auch noch geklärt werden. Ich bin da nur klar in der Haltung, dass es immer gewährleistet sein muss, auch in Notfallsituationen, dass es einen ungehinderten Zugang für Frauen und auch die Mitarbeitenden zu solchen Versorgungseinrichtungen geben muss.
Okay, ist also ein Punkt, wo für Sie vielleicht noch nachgearbeitet werden müsste. Nun wird ja auch diskutiert derzeit, dass man die bisherige Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, nämlich grundsätzlich strafbar, aber in den ersten 12 Wochen nach Beratung straffrei, abschafft und eine grundsätzliche Straffreiheit in diesem Zeitraum herstellt. Ich nehme an, dass Sie da nicht dagegen wären, oder?
Für uns ist vollkommen klar, dass alles, was die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen betrifft, nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Der 218er, das ist ja dieser Paragraph, der heute noch Schwangerschaftsabbrüche regelt, steht im Strafgesetzbuch unter dem Paragraphen zu Mord. Und das ist, finde ich, nicht das richtige Zeichen. Sie haben eben schon die Versorgungslage in Deutschland angesprochen. Die wird immer schwieriger. Und das hat natürlich auch was mit dieser Kriminalisierung zu tun. Und für uns ist der nächste Schritt, wir haben jetzt den 219a, also dieses Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft. Wir verbieten jetzt Gehsteigbelästigung. Der nächste Schritt muss sein, und da haben wir ja scheinbar auch eine Expertenkommission auf unserer Seite, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren.
Dass die Union und die katholische Kirche jetzt in Teilen auch schon mahnen und sagen, jetzt hatten wir doch einen Konsens erreicht bei diesem umstrittenen Thema und ist es und die Frage stellen, ob es wirklich wert ist, diesen Konsens jetzt wieder aufzukündigen, gerade in diesen Zeiten, wo Konsens ja nicht mehr so häufig ist in der Gesellschaft. Das beeindruckt Sie da nicht in dem Zusammenhang?
Der Konsens ist halt auch über 30 Jahre alt und in der Zeit hat sich ja schon einiges getan. Die Debatten sind weitergegangen, nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich. Wenn man sich heutzutage auch Umfragen anschaut, dann ist eine Mehrheit der Gesellschaft auf der Seite derer, die sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche innerhalb einer Frist entkriminalisiert werden müssen. Deswegen glaube ich, dass sozusagen die Union da einfach nicht auf der Höhe der Zeit ist. Und wir jetzt auch mit progressiven Mehrheiten im Bundestag die Chance haben, das Gesetz verfassungsrechtlich, europarechtlich und auch völkerrechtlich auf die Höhe der Zeit zu bekommen.
Sagt Josefine Ortlieb. Die Bundestagsabgeordnete von der SPD ist Berichterstatterin ihrer Partei zum Thema Gehsteigbelästigung und ich habe am Vormittag mit ihr über das Thema gesprochen. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag und wir besprechen gleich noch, warum die AfD nicht bei der Saarbrücker Stadtratswahl antreten darf. Jetzt gibt's aber erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Murer.
Die Rüstungsexporte in Deutschland sind nach einem Höchststand im vergangenen Jahr zu Beginn dieses Jahres weiter gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Dadelen vom Bündnis Sarah Wagenknecht hervor. Von Anfang Januar bis Ende März erlaubte die Bundesregierung demnach die Ausfuhr militärischer Güter für mindestens 4,9 Milliarden Euro. Das ist fast so viel wie im gesamten ersten Halbjahr 2023. Ein Großteil ist für die Ukraine bestimmt. Für ein geplantes grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt sind die Verträge unterzeichnet worden. Das haben die Unternehmen Kreos, GRT Gas und die Rogesa Saar mitgeteilt. Das Netz soll 2027 in Betrieb gehen und Wasserstoff zum Stahlstandort in Dillingen transportieren, um CO2-reduzierten Stahl zu produzieren. In den Aufbau des Netzwerks sollen 110 Millionen Euro investiert werden. Nach Angaben der Unternehmen fehlt für das Projekt auf der deutschen Seite noch eine Förderzusage der Bundesregierung. Im Saarland warten zurzeit fast 600 Studentinnen und Studenten auf einen Wohnheimplatz. Das hat das Studierendenwerk mitgeteilt. Es sei absolut nötig, weiteren Wohnraum für Studierende zu schaffen. Das neue Campuswohnheim werde die Situation mit den geplanten 230 neuen Bettplätzen zwar verbessern, aber auch nach dessen Eröffnung werde es eine Warteliste geben. Nach der Explosion in einem Wasserkraftwerk in Norditalien gibt es kaum noch Hoffnung auf Überlebende. 3 Tote wurden bereits geborgen. Offiziellen Angaben zufolge könnten noch 4 weitere Arbeiter umgekommen sein. Die Suche dauert an. Mindestens 5 Menschen erlitten teils schwere Brandverletzungen. Das Unglück ereignete sich an einem Stausee zwischen Bologna und Florenz. Ersten Erkenntnissen zufolge brach in dem Wasserkraftwerk bei Arbeiten an einer Turbine in 30 Metern Tiefe ein Feuer aus. Dadurch kam es zur Explosion und zu einem Wassereinbruch, was die Bergungsarbeiten erschwert.
Am 9. Juni, also in ziemlich genau 2 Monaten, ist Europawahl. Bei uns im Saarland wird es dann aber mehr als einen Stimmzettel geben, denn bei uns ist dann auch Kommunalwahl. In vielen Städten und Gemeinden werden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gewählt und überall stehen die Gemeinderatswahlen an. Auch der Stadtrat in Saarbrücken wird dann neu gewählt. Aber bei einer der bislang dort vertretenen Parteien kann man dann kein Kreuzchen machen, bei der AfD. Das hat gestern der Kreiswahlausschuss bei der Prüfung aller von den Parteien eingereichten Listen entschieden. Janik Böffel aus unserer Politikredaktion war dabei. Janik, warum kann man die AfD bei der Stadtratswahl nicht wählen?
Ja, ganz einfach, weil dem Wahlausschuss eigentlich nichts anderes übrig geblieben ist. Denn laut Kommunalwahlgesetz darf eine Partei nicht 2 Listen einreichen. Und genau das hat die AfD in Saarbrücken getan. Eine schon im vergangenen August vom damaligen Kreisvorsitzenden Rolf Müller. Einige werden sich erinnern, der saß mal im Landtag für die AfD und erlangte bundesweit ein bisschen Bekanntheit, weil er in seinem Antiquitätenladen auch Orden mit Hakenkreuz verkauft hat. Also der hat eine Liste eingereicht und dann hat auch der zwischenzeitig zum Kreisvorsitzenden gewählte Werner Schwaben im Februar eine Liste aufgestellt und einreichen lassen. Das heißt also, es gab 2 Listen, keiner wollte zurückziehen und damit hatte eigentlich der Wahlausschuss keine andere andere Wahl, als beide für unzulässig zu erklären.
Wieso gab es denn jetzt überhaupt genau diese beiden Listen?
Ja, meine erste Antwort habe ich mit ganz einfach eingeleitet. Hier ist es jetzt nicht ganz so einfach, da wir uns in die Untiefen der AfD-internen Streitigkeiten begeben müssen. Wir haben im Moment, ich muss sagen, mindestens zwei Lager in der Partei im Saarland. Das eine um Landeschef Carsten Becker und dann das Lager, ich sag's mal, mit unterschiedlichen Interessen seiner Gegner. Rolf Müller, der langjährige Kreisvorsitzende Saarbrücken-Stadt, zählt ganz klar zu den Gegnern. Und der hat eben schon vergangenes Jahr eine Liste mit seinen Vertrauten aufgestellt, möglicherweise wissend, dass seine eigene Mehrheit in seinem Kreisverband langsam schwindet. Und dann wurde es ein bisschen hektisch. Erst hat nämlich der Landesvorstand um Becker Müller als Kreisvorsitzenden abgesetzt. Dann hat das Landesschiedsgericht ihn wieder eingesetzt. Und dann hat der Landesvorstand ihn wieder abgesetzt. Also reichlich und total chaotisch. Und um es noch verwirrender zu machen, zwischenzeitlich hat sich der eben angesprochene Werner Schwaben, ein Vertrauter von Landeschef Becker, selbst zum Kreisvorsitzenden wählen lassen und ebenfalls eine Liste aufgestellt und eingereicht. Dann gab es ein Hin und Her. Niemand wollte zurückziehen. Es gab einen kurzen Vorschlag, eine gemeinsame Liste aufzustellen. Der wurde abgelehnt. Und am Ende lagen, wie gesagt, zwei Listen vor, die jetzt beide ungültig sind.
Okay, was bisher passiert ist, ist also, um saarländisch auszudrücken, reichlich Wurres. Wie wird es denn jetzt weitergehen?
Also es gibt noch die Option, Beschwerde einzulegen. Das haben auch beide Seiten angekündigt. Aber da muss man sagen, das ist angesichts der Eindeutigkeit der Entscheidung des Wahlausschusses kaum vorstellbar, dass das Erfolg hat. Auch weil die Vorsitzende des Ausschusses, die Bürgermeisterin Meyer, immer wieder betont hat, dass der Ausschuss über solche innerparteilichen Streitigkeiten, welche Liste nun gültig ist, gar nicht entscheiden kann. Das übersteigt seine Kompetenzen und was er überprüfen kann. Insofern vermute ich, dass es bei dieser Entscheidung bleiben wird.
Sind denn bei der AfD auch noch andere Listen unsicher?
Ja, zumindest im Regionalverband Saarbrücken könnte es heute Nachmittag eng werden. Da liegen zwar nicht zwei gleiche Listen vor, aber eine Gebiets- und eine Bereichsliste. Ohne jetzt zu sehr in die Tiefen zu gehen, die eine hat wieder jener Werner Schwaben aufstellen lassen, die andere der damalige und mittlerweile auch abgesetzte Kreisvorsitzende Saarbrücken-Land, Josef Dörr, den kennen ja die meisten. Und es darf zwar zwei solcher unterschiedlicher Listen geben, aber laut Wahlgesetz müssen die eigentlich gemeinsam eingereicht werden. Und das ist, wieder zwei verfeindete Lager, nicht passiert. Und insofern könnte es hier am Nachmittag nochmal spannend werden, wie da der Kreiswahlausschuss entscheidet, auch wenn die Lage nicht ganz so eindeutig wie in Saarbrücken ist. Also auch da ist noch Musik drin. Der Rest der Listen scheint, stand jetzt, einigermaßen sicher und frei von Folgen der innerparteilichen Streitigkeiten.
Also weiter einige Fragezeichen und viel Verwirrung bei der AfD in Saarbrücken. Da darf sie bei der Stadtratswahl nicht antreten. Und darüber habe ich eben mit Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion gesprochen. Große Teile des deutschen Wohlstands beruhen auf der Autoindustrie. Das Saarland profitiert seit Jahrzehnten vor allem durch Zulieferbetriebe von dieser Erfolgsgeschichte. Aber auch wenn E-Autos im Moment eher Ladenhüter sind, dass sie den Verbrenner über kurz oder lang ersetzen, das ist ausgemachte Sache. Welche Folgen das für die Produktion und auch für die Jobs hat, darüber diskutieren seit gestern und heute noch knapp 300 Branchenexperten aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn beim Automotive-Kongress in Saarbrücken. Peter Sauer.
Die Stimmung in der Autoindustrie ist angespannt, vor allem in Deutschland und Europa. Das wird beim Automotive-Kongress in Saarbrücken deutlich. Die Firma Kiekert aus der Nähe von Düsseldorf produziert mit weltweit rund 5000 Mitarbeitenden Schließ- und Antriebssysteme für Autos. Kiekert kritisiert, wie viele andere Branchenvertreter, die unsicheren politischen Rahmenbedingungen in Deutschland.
Die Hütte brennt. Die Automobilindustrie leidet in Europa massiv. In anderen Regionen wie USA wird die Industrie massiv gefördert. Und dann wird die Industrie auch in China massiv gefördert. Nur in Europa wird sie massiv belastet, anstatt entlasten mit vielen Themen, die uns Geld kosten, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, zusätzliche Reporting oder Lieferkettengesetz, Sachen, die wir schon mal gemacht haben, die uns nichts voranbringen, aber nur Geld kosten. Und das Problem ist, dass wir in Europa und vor allem in Deutschland kein Geld mehr verdienen,
sagt der Kiekert-Vorstandsvorsitzende Jérôme de Breu. Bemerkenswert, trotz dieser harten Worte hat de Breu dafür gesorgt, dass sich Kiekert nicht wie ursprünglich geplant aus Deutschland verabschiedet, sondern im Gegenteil hier weiter investiert. Hauptgrund, hier sei Fachpersonal verfügbar. Der Wandel vom Verbrenner hin zum Elektroantrieb stellt besonders Zulieferbetriebe vor große Herausforderungen. In den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung ist die internationale Konkurrenz enorm stark, besonders aus China. Schon jetzt verbuchten einige Unternehmen spürbare Absatzrückgänge. Hier müssten schnell neue Produkte entwickelt werden, erklärt Klaus-Jürgen Schmidt, der Vorsitzende des Kongressveranstalters AKJ Automotive.
Das heißt also, zu schauen, wo könnte ich jetzt neue Produkte etablieren und dann wieder mehr Wachstum generieren. Das ist so das, was wir jetzt heute Morgen auch diskutiert haben. Und wenn man jetzt anfängt, auch die nächsten 10, 20 Jahre auch zu fokussieren auf die Chancen auch. Ich glaube, da wird das auch gelingen, gerade auch im Saarland.
Experten betonen, dass die Produktionsstätten deutlich flexibler werden müssten, um schneller auf dringend benötigte Innovationen reagieren zu können. Der Wandel hat aber auch Auswirkungen auf die Beschäftigten. Anforderungsprofile werden sich verändern und die Zahl der Mitarbeitenden von Zulieferbetrieben in Europa könnte laut Prognosen deutlich abnehmen, erläutert Felix Kunert von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.
Das sind 550.000 Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie. Wir können aber durch neue Produktion, insbesondere in der Batteriezelle, in der Batterie, ungefähr wieder 270.000 bis 300.000 Arbeitsplätze neu schaffen. Und insofern, wenn wir jetzt in der Transformation entsprechend auch klar und entschieden unterwegs sind, können wir hier auch einen Gegeneffekt erzeugen.
Nach dieser Rechnung könnten europaweit also gut 200.000 Jobs verloren gehen. Einig waren sich die Experten bei einer Sache: Die Politik müsse verlässliche und langfristige Leitplanken für die Autoindustrie setzen, in Deutschland und Europa.
Fehlt uns noch das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag ist es zeitweise wolkig, ehe zum Abend wieder öfter die Sonne zum Vorschein kommt. Die Luft erwärmt sich auf 12 bis 16 Grad. In der Nacht ist der Himmel vielfach sternenklar. Die Temperatur geht bis zum frühen Morgen auf plus 5 bis minus 1 Grad zurück. Morgen am Donnerstag anfangs viel Sonnenschein und später dichtere Wolken. Es bleibt aber trocken. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Am Freitag ein Wechsel aus Sonne und kompakten Wolken, meist trocken. 18 bis 22 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern scheint eine Lösung immer noch in weiter Ferne zu liegen. Mehrere internationale Medien sehen die Verantwortung dafür zu großen Teilen bei der israelischen Regierung. Die britische Zeitung The Guardian schreibt: Mehr als 33.000 Menschen im Gazastreifen wurden getötet, die Mehrheit Frauen und Kinder. In Gaza wird die Saat für einen ewigen Krieg gepflanzt. Nur Hardliner und Kriegstreiber gewinnen in einem solchen Szenario. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige realistische Möglichkeit für langfristiges, friedliches Zusammenleben. Der erste Schritt müssen ein Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln sein. Falls Israel und die Hamas sich weigern, mitzuspielen, sollte die internationale Gemeinschaft unter Führung der USA eine Resolution des UN-Sicherheitsrates aushandeln. Das könnte bedeuten, auch die Staatlichkeit Palästinas anzuerkennen, was Israels Regierungschef Netanyahu zum Nachdenken anregen sollte. Le Figaro aus Frankreich schaut auf die umliegenden arabischen Länder. Es gibt zwei Gründe zur Hoffnung. Erstens die Tatsache, dass die arabischen Staaten, die relativ diskret geblieben sind, insgeheim die Vernichtung der Hamas wünschen, ohne dies jedoch demonstrativ zu zeigen. Diese Staaten, allen voran Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien, sind Teil der Lösung, auch wenn noch nicht feststeht, welche. Der zweite Grund ist, dass es manchmal zu Brüchen im Lauf der Dinge kommt. Diese sind nicht immer negativ. Manchmal können sie dazu beitragen, den Lauf des Flusses umzukehren und in eine andere Richtung zu lenken. Die New York Times aus den USA meint: Leider haben Netanyahu und seine Militärs sich für die schlechteste strategische Kombination entschieden. Militärisch entschieden sie sich für den Dresdner Ansatz, der zwar am Ende etwa 13.000 Hamas-Kämpfer tötete, aber auch tausende palästinensische Zivilisten. Sie delegitimierten für viele in der Welt, was Israel für einen gerechten Krieg hielt. Und auf diplomatischer Ebene weigerte sich Netanyahu, einen politischen Horizont oder eine Ausstiegsstrategie anzubieten. Anstatt diese Kriegsstrategie mit einer Initiative zu begleiten, die Israel zumindest etwas Zeit, Legitimität und Ressourcen für die Zerschlagung der Hamas verschaffen würde. Und er schloss ausdrücklich jede Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde auf Anweisung der Extremisten in seiner Regierungskoalition aus. Das ist eine völlig irrsinnige Strategie. Und auch der australische Sydney Morning Herald kommentiert: Benjamin Netanyahu und seine Likud-Kollegen sind moralisch verwerflich. Sie sind nicht nur für die ungeheuerlichste Sicherheitslücke in der Geschichte Israels verantwortlich. Die Zerstörung in Gaza ist eine Gräueltat, für die er und die extreme Rechte der israelischen Regierung strafrechtlich verfolgt werden müssen. Netanyahu hat die Tradition des jüdischen Humanismus ausgehöhlt, die das Fundament des israelischen Volkes bildet, und er hat die Politik über das Wohlergehen der angestammten Heimat der Juden gestellt. Er hat auch jede Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung zunichte gemacht, und indem er seine rechtsextremen Demagogen beschwichtigt hat, hat er wichtige globale Bündnisse bedroht und Israel in einen Staat verwandelt, der heute sicherlich fast ein Paria-Staat ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.